Ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Und wir sprechen heute über die Schönheit. Was empfinden wir als schön? Oder genauer, wer ist für uns ein schöner Mensch? Wahre Schönheit kommt von innen, ist der Titel dieser Sendung. Und da ist schon gleich eine Aussage mit verbunden, nämlich, dass rein äußerliche Merkmale nicht die ganze Ausstrahlung eines Menschen ausmachen. Das werden wohl die meisten von Ihnen sofort bestätigen, dass Sie manchmal jemandem begegnen, von dem eine Art inneres Strahlen ausgeht, eine positive Ausstrahlung, die anziehend auf andere Menschen wirkt. Wahre Schönheit kommt von innen, sagt auch unser Gast in dieser Sendung. Es ist Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Franziskaner, Priester, Wallfahrtsseelsorger in 14 Heiligen, einem Wallfahrtsort nördlich von Bamberg. Pater Christoph hat viele Jahre Erfahrung in der Seelsorge und Begleitung von Menschen, ist ausgebildet als Theologe, Logotherapeut in Gesprächsführung, hat Zusatzausbildungen, zum Beispiel in den Therapieformen Existenzanalyse, Analyse und Wertimagination. Ich begrüße ihn sehr herzlich zu dieser Sendung. Guten Morgen, Pater Christoph.
Schönen guten Morgen, Frau Fröhlich.
Pater Christoph, Sie begegnen bei Ihrer Tätigkeit ja sehr vielen Menschen. Gibt es da manchmal auch jemanden, bei dem Sie denken, Mensch, das ist ein schöner Mensch, ein schöner Mann, eine schöne Frau?
Selten, leider. Leider selten. Denn wenn Menschen zu mir kommen, dann kommen sie meistens sorgenbeladen. Mein Name ist ja auch Seelsorger. Und wenn jemand beladen ist, dann ist er meistens bis in sein Gesicht hinein mit Sorgenfalten eingefurcht und so weiter. Ich erlebe aber, dass ich dann, Gott sei Dank, nach einem gewissen Setting, nach einer Begegnung, sich die Gesichtszüge aufhellen. Das ist eine der schönen Nebenwirkungen meiner Arbeit, denn mein Ziel ist es, dass die Menschen zu dem Gesunden, zu dem Schönen, zu dem unverletzbaren Anteil in ihrer Seele zurückfinden.
Das stelle ich mir sehr befriedigend vor, wenn man so eine Verwandlung, auch so nach und nach eine Entspannung miterleben kann.
Ja.
Ich habe mal einem italienischen Mitbruder von Ihnen, einem Franziskaner, zugehört bei einer Begegnung mit Jugendlichen und der sagte zu diesen Jugendlichen dann, wisst ihr, wer der schönste Mensch für mich ist? Und er sagte, Mutter Teresa mit ihren ganzen Falten im Gesicht ist sie für mich der schönste Mensch dieser Erde. Ich habe dann die Jugendlichen angeschaut und man hat so ein bisschen in ihren Gesichtszügen gelesen, naja, von einem Ordensmann erwartet man irgendwie auch so platonische Gedanken. Aber glauben Sie, dass andere Menschen so in der Welt auch so empfinden können?
Ja, selten. Der Mitbruder hat vollkommen recht. Das ist der innere Blick. Der ist aber sehr selten geworden. Es ist ja faszinierend. Also dieses Beispiel ist sehr gut, Frau Fröhlich. Denn zu der gleichen Zeit, als Mutter Teresa gestorben ist, ist Lady Diana gestorben. Und das war genau das Gegenteil, nämlich diese doch wirklich attraktive, hübsche Frau, die alles hatte und so weiter. Und das war für mich dann in diesen Tagen, wo ich das miterlebt habe, aus der Ferne natürlich, war das für mich genau die zwei Seiten derselben Medaille. Einerseits schön, jugendlich, erfolgreich, Königin, Prinzessin und so weiter, aber tot unglücklich. Andererseits zerfurcht, alt, abgearbeitet, aber innerlich heilig, selig, glücklich. Bis hinein dann in den Tod. Die Mutter Teresa wurde nach ähnlicher Weise wie die Hindus, wurde sie verbrannt, obwohl sie ja Christin war. Und es ging alles in den Medien unter, weil natürlich alles auf Lady Diana schaute. Also ich finde das irgendwie, das ist die Regie Gottes, im Laufe des Lebens nachdenkliche und spirituelle Menschen werden sehr wohl entdecken, dass wahre Schönheit ganz was anderes ist. Ich vertraue darauf, dass es zwar wenige sind, aber dass es sie immer wieder gibt. Heute wollen wir in diesem Vortrag ein bisschen darauf schauen, damit wir unseren Blick ein bisschen ändern.
Ich erinnere mich tatsächlich auch noch genau an diese Zeit, 97 oder sowas war das. Und da hatte man das Gefühl, Mutter Teresa bleibt so bescheiden, dass sie sogar noch im Windschatten einer jungen Frau, die sie selbst persönlich offensichtlich ja auch kannte. Und wahrscheinlich wusste Lady Diana selber am besten, dass Mutter Teresa wirklich die wahre Schönheit von innen ausstrahlt. Soweit ich weiß, hat sie wahnsinnig geschätzt. Aber Mutter Teresa ist auch da wieder ganz demütig gewesen und hat sich sozusagen fernab vom Presserummel verabschiedet von dieser Erde. Kommen wir zum Thema. Wahre Schönheit kommt von innen. Pater Christoph Kreitmeier hat dazu einen Impuls für uns vorbereitet und wir hören nun erst einmal zu, wollen danach auch Ihren Fragen und Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder Raum geben. Aber nun erst mal Pater Christoph Kreitmeier zu. Wahre Schönheit kommt von innen.
Das Geschäft mit der Schönheit boomt. Schönheitsoperationen, Faceliftings, Bodyliftings gehören dazu. Selbst im Fernsehen können wir zuschauen, wie Menschen sich unter das Messer von Ärzten begeben, um da und dort ein bisschen weniger Fett oder Falten zu haben. Für die Schönheit muss man leiden. Ein Spruch, den ich noch aus meinen Kindertagen kenne. Doch müssen wir das wirklich? Ich erinnere mich aus meinen Kinder- und Jugendtagen auch an eine Werbung. Heute werden wir ja zugemüllt mit Werbung, damals war es noch nicht so viel. Eine Werbung im Fernsehen, da war eine halbwegs schöne Frau zu sehen und dann zwei Tabletten, die auf einen Teller fielen und das hat bling bling gemacht. Und dann hieß es, wahre Schönheit kommt von innen, Merz Spezialdraschees. Also du musst bloß irgendwelche Pillen nehmen, dann wirst du von innen heraus schön. Naja, das ist es wohl nicht. Denn Schönheit geht weit über äußere Merkmale hinaus. Amerikanische Wissenschaftler haben zum Beispiel Folgendes herausgefunden. Wer seine Attraktivität erhöhen möchte, sollte sich darauf konzentrieren, ein wertvoller, sozialer Partner zu werden. Interessant. Vielleicht kennen Sie Naomi Campbell. Naomi Campbell, vielleicht erinnern Sie sich, es ist die 1970 geborene, wirklich hübsche, wunderschöne Frau nach äußeren Merkmalen. Sie ist ein britisches Modemodell. Sie wurde 1991 vom People Magazin zu den 50 schönsten Menschen ausgewählt. 50 schönste Menschen auf der ganzen Welt. Also als Mann muss ich sagen, ja, da ist schon was dran. Die hat eine wirkliche Schönheit. Aber zu tun haben möchte ich mit der keine Sekunde was. Diese schöne Frau ist ein Biest. Sie ist jemand, der leicht zu Wutausbrüchen neigt, die Menschen beleidigt, die schon Attacken auf Hausmädchen, Polizisten, auf ihren Chauffeur machte, die verurteilt wurde zu gemeinnütziger Arbeit aufgrund dieser Attacken. Sie ist innerlich überhaupt nicht schön. Da sehen Sie schon wieder die Spannung. Äußerlich schön, innerlich ein Biest. Das habe ich oft festgestellt. Und genau auch andersherum. Äußerlich nicht schön nach normalen Harmoniegesetzen und innerlich wow. Da kenne ich Männer und Frauen, mit denen ich mich gerne umgebe. Ich selbst möchte auch so jemand werden. Ein anderes erfolgreiches und bekanntes Mannequin, Laura Kraus-Kahlenberg, sagte einmal in einem Interview über Schönheit Folgendes. In Amerika geben wir jährlich 20 Milliarden Dollar für Kosmetik aus. 30 Millionen Dollar für Schönheitsoperationen und 33 Milliarden Dollar für Diätprodukte. Jährlich. Dies zeigt, wie viel Zeit und Geld wir für unser Aussehen aufwenden. Eitelkeit macht nicht schön. Was mir auch zu schaffen machte, war, dass ich mein Aussehen ständig mit dem anderer Frauen verglich. Eifersucht war ein anderes Problem, an dem ich arbeiten musste. Ich musste lernen, darin Sicherheit zu finden, wer und was ich selbst eigentlich bin und darin, dass Gott mich geschaffen hat und liebt, unabhängig davon, wie ich aussehe und was ich tue. Unsicherheit macht nicht schön und Angst auch nicht. Wenn man sich unsicher fühlt, ist es schwer, Freunde zu finden oder selbst ein guter Freund zu sein. Man ist davon abhängig, dass andere einen loben und dafür sorgen, dass man sich gut fühlt. Was ist aber echte Schönheit? Fragt Frau Kahlenberg, ein erfolgreiches Mannequin. Es ist nicht das Aussehen, sondern das, was innen in deinem Herzen ist. Bescheidenheit ist schön, obwohl es in meinem Beruf nicht so gesehen wird. Sicherheit und das Bewusstsein, von Gott geliebt zu sein, bedingungslos geliebt zu sein. Geliebt zu sein auch dann, wenn du versagt hast. Das ist schön. Gott persönlich zu kennen, macht schön, weil Gott sich nicht ändert und treu ist. Das gibt Geborgenheit und bringt Ruhe. Das befreit dich und hilft dir, dich selbst anzunehmen und zu lieben, mit all deinen Schwächen. Dieses Beispiel soll zeigen, es gibt auch schöne Menschen, Frau Kahlenberg ist, weiß Gott, eine schöne Frau, die auch innerlich schön sind. Und es gibt hässliche Menschen, die auch innerlich hässlich sind. Es ist also wichtig, egal wie wir äußerlich aussehen, dass wir innerlich schön werden und wir werden dann auch äußerlich schön werden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus dem christlichen Glauben bringen. Sie kennen wahrscheinlich alle das Lied, es steht im Gotteslob unter der Nummer 416. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Der Text stammt von Samuel Rodigast aus dem Jahre 1674 und die Melodie von Severus Castorius 1675. Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohlweis zu erhalten, drum lasse ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich nicht betrügen. Er führet mich auf rechter Bahn, so lasse ich mir genügen. An seiner Huld und hab Geduld, er wird mein Unglück wenden, es steht in seinen Händen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann, ich will mich ihm ergeben. In Freud und Leid, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten, drum lasse ich ihn nur walten. Warum erwähne ich dieses Lied? Vor über 300 Jahren, nämlich im Jahre 1674, erkrankte in der Universitätsstadt Jena der Chorleiter und Organist. Er hatte den gelehrten Namen Severus Castorius. Severus Castorius lag krank in einem Zimmer seiner Kantorei. Es stand schlecht um ihn. Der Arzt, der ihn behandelte, machte ein bedenkliches Gesicht und der Kranke wusste, dass sein Zustand mit 29 Jahren sehr ernst war. Während seiner Krankheit bekam er öfters Besuch von einem guten Freund und ehemaligen Studiengenossen mit dem Namen Samuel Rodigast. Dieser Mann, der ebenfalls in Jena studiert hatte, war Assistent an der dortigen philosophischen Fakultät. Samuel Rodigast war jedes Mal ziemlich sprach- und ratlos, wenn er seinem krank da niederliegenden Freund gegenüber saß. Schließlich ließ er sich jedoch etwas einfallen. Um den Kranken etwas aufzumuntern, brachte er ihm eines Tages ein Gedicht mit, das er selber verfasst hatte. Bei dem Gedicht handelt es sich um ein Lob des Gottvertrauens, das wir als das Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan, kennen. Severus Castorius, dem schwerkranken Chorleiter der Propsteikirche zu Jena, müssen diese Verse sehr gefallen haben. Immer wieder hat er sie auf seinem Krankenbett gelesen und vor sich hingesagt. Da er ein Mann der Musik war, fiel ihm auch bald zu diesem Gedicht eine passende Melodie ein. Nachdem er die Noten zu Papier gebracht hatte, verfügte er noch, das Lied solle bei seiner Beerdigung gesungen werden. Mit dem Begräbnis und dem Sterben aber hatte es dann auf einmal noch eine Weile Zeit. Denn wider Erwarten erholte sich der Kranke. Aus Dankbarkeit für seine Genesung hat sich Castorius daraufhin allwöchentlich das Lied von seinen Schülern vor seiner Wohnung vorsingen lassen. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, warum ich das bringe? Es ist die Heilkraft der Liebe eines Freundes, der seine Kunst, nämlich die Dichtkunst, einsetzt, um den anderen, der schwerkrank, sterbenskrank, da niederliegt, in Kontakt zu bringen mit dem heilsamen Inneren in ihm selbst und mit Gott. Der Mann wurde gesund. Und dieses Lied hat schon unendlich viele Menschen getröstet. Die Schönheit im Inneren wurde reaktiviert. Ein deutsches Meinungsforschungsinstitut hat vor einiger Zeit eine Umfrage durchgeführt, bei der man herausfinden wollte, mit welchen Gefühlen und Empfindungen die meisten Bundesbürger heutzutage dem Leben und ihrem Alltag gegenüberstehen. Das Ergebnis der Befragung war eigentlich nicht überraschend. Es stellte sich heraus, dass beinahe 60% der Befragten offen zugaben, sie haben schlichtweg Angst. Angst, den Arbeitsplatz oder die Wohnung zu verlieren, Angst, wenn die Kinder morgens aus dem Haus gehen oder mit dem Fahrrad oder Auto unterwegs sind, Angst vor einem Unfall, Angst vor schlechten Noten in der Schule, Angst vor einem Vorgesetzten, Angst vor einer heimtückischen Krankheit oder vor dem Altwerden, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben. Das deutsche Wort Angst kommt von dem lateinischen Wort Angustia und heißt Beklemmung, Beengung, Beengung in die Enge getrieben werden. Offensichtlich fühlen sich viele Zeitgenossen durch ihre Lebensumstände und damit verbundenen Risiken in die Enge getrieben. Und, wie ich schon sagte am Anfang, als Seelsorger werde ich permanent damit konfrontiert und sehe Angst- und sorgenbeladene Gesichter. Die Frage nach der inneren Schönheit, des inneren Heilseins, ist eine Frage, die ganz viel zu tun hat mit dem Vertrauen ins Leben, mit Gottvertrauen. Geschehen lassen. Nicht immer aufbegehren müssen. Führen zu innerer Gelassenheit und auch innerer Schönheit, als das ewige sich abstrampeln, wie es den heutigen Menschen ausmacht. Die Frage nach der inneren Schönheit hängt stark mit der Frage nach dem Sinn unseres Lebens zusammen. Und oft kann man in gereiften Menschen eine Schönheit finden, die die Schönheitsfirmen gar nicht produzieren können. Wer sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt, der beschäftigt sich auch direkt oder indirekt mit unserem Allerinnersten, mit der Seele. Und diese Seele ist von Grund auf schön, meine Damen und Herren. Da fragt einmal ein Großvater seinen Enkel, was willst du eigentlich einmal werden? Der Junge legt seine Stirn in nachdenkliche Falten und meint nach einigem Zögern, am liebsten möchte ich alt werden, so wie du. Auf die Frage, wie er denn dazu komme, sagt der Kleine, du darfst alles tun, was du willst, musst nicht arbeiten wie Vati und brauchst nicht zur Schule zu gehen wie ich. Wir müssen immer müssen. Alt sein, das stelle ich mir sehr schön vor, wie Schule schwänzen. Der alte Urgroßvater lachte. Ist das wirklich so? Sie wissen genau, dass das nicht so ist und dass genau dies ein Vorurteil ist, wie wenn man sagen würde, dass alte Leute andauernd über die heutige Zeit oder über die Jugend schimpfen, dass alte Leute immer vergrämt sind, immer alt und hässlich. Ich kenne alte Menschen, die zwar alt sind, aber innerlich sehr, sehr schön. Ich möchte auch so einer werden, falls mir alte Jahre geschenkt werden sollten. Es kommt nicht darauf an, was du im Außen bist, sagte einmal Franz von Assisi. Das, was du vor Gott bist, das bist du, nicht mehr und nicht weniger. Viele junge Menschen erleben heute oft keine alt gewordenen Menschen mehr, die in Gelassenheit und Weisheit alt geworden sind. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Orden mit alten Menschen zusammenlebe und erlebe da die verschiedensten. Ich erlebe die Griesgrams, ich erlebe die Unzufriedenen, aber ich erlebe auch wirklich gelungene Lebensentwürfe eines gläubigen Lebens und das möchte ich auch. Da muss ich dran arbeiten. Denn die Schönheit aus unserem Inneren will herausgeschält werden. Dazu eine Weisheit des Mystikers Meister Eckhart. Er sagte, dass es nicht so sehr wichtig ist, was der alte Mensch noch tun kann. Entscheidend ist, was er im Grunde seines Lebens ist. Und das gilt nicht nur für den alten Menschen. Es kommt darauf an, herauszubekommen, wer ich im Innern bin. Und die Kunst aller Seelsorge und aller Therapie ist, an das Innere herankommen. Und wenn es nicht schön ist, das Innere, denn es gibt auch nicht schöne Seiten in uns, diese heilen lassen. Der innerste Teil in uns ist aber ein schöner Teil. Vor einiger Zeit wurde ich einmal eingeladen von einer guten Bekannten in ein Musical, das Sie wahrscheinlich auch kennen, das Musical Cats. Und dieses Musical Cats, da gibt es die Grisabella, das ist eine altgewordene Katze, die singt, und das ist ein weltberühmtes Lied, die singt im Mondlicht die Erinnerung an ihre Schönheit. Ich möchte das mal kurz einspielen. Schau hinauf in das Mondlicht, geh ins Land der Erinnerung auf der mondhellen Bahn. Und wenn du dort erfahren hast, was Glück wirklich ist, fängt ein neues Leben an. Träume die Erinnerung im Mondlicht, lächelnd denke ich an damals, als ich jung war und schön. Ich glaube, damals habe ich gewusst, was Glück wirklich ist. Warum musste es vergehen? Dann geht's weiter. Ausgebrannte Wirklichkeit von kaltem Rauch umgeben. Doch schon ist wieder eine Nacht vorüber, der Schleier wird sich heben. Hoffnung, in mir lebt noch die Hoffnung, dass ich nicht einfach sterbe, wie die Kerze im Wind. Wenn es hell wird, wird diese Nacht Erinnerung sein und ein neuer Tag fängt an. Wow! Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren, das ist wirklich nicht religiöser Text, aber er ist in der Tiefe sehr religiös. Wir Menschen erinnern uns an das, was mal war und meistens wehmütig und melancholisch. Das macht die Grisabella auch. Aber sie wird dann von den jungen Katzen und Katern aufgemuntert. Denn es ist wirklich so, dass in uns die Erinnerung, die Träume, die Hoffnung uns an das innere Land der Schönheit und des Heilseins heranführen. Wahre Schönheit kommt von innen. Es kommt nicht auf die äußere Attraktivität an, sondern auf die innere Charakterstärke. Denn wer innerlich schön ist, wird automatisch äußerlich schön. Leicht ist das alles nicht, das weiß ich. Aber es ist machbar. Es ist also wichtig, dass wir etwas entdecken, was eine Grundwahrheit ist, meine Damen und Herren. Nämlich, das, womit du dich beschäftigst, das wird dich ändern. Wenn sie also permanent mit Müll, mit Schrott, mit Schlechtem zu tun haben, dann müssen sie sich immer wieder Schönen hingeben. Denn das, womit du dich beschäftigst, das wirst du werden. Es ist also wichtig, dass wir uns mit Schönem beschäftigen. Mit schöner Literatur, mit schöner Musik, mit schöner Kunst, mit guten Menschen. Damit wir die schlechten Menschen ertragen können und all den Schrott um uns herum. Da ich eben auch Seelsorger bin, möchte ich Sie an einer Geschichte teilhaben lassen, die eine schöne Geschichte ist, die ich selber erlebt habe. Eine alte Frau, 80 Jahre alt, fiel durch einen unglücklichen Sturz auf die Straße. Dabei wurde sie von einem Lastwagen überrollt, was dazu führte, dass er beide Unterschenkel völlig zermalmte. Ich bin dieser Frau begegnet in einer Fachklinik für Orthopädie, wo ich Seelsorger war. Nach einer Notoperation und Notamputation beider unteren Beine kam sie nach längerer Bewusstlosigkeit zu sich und machte einen inneren Prozess der Auseinandersetzung mit dem Unvermeidlichen durch. Die Angestellten, die Schwestern und Pfleger in der Fachklinik waren beeindruckt von dieser Frau und ihrer Tapferkeit. Die Psychologen nennen das produktive Ansteckung. Dieser alte Mensch, dieser Krüppel, hat es geschafft, junge Menschen in der Vollkraft ihres Lebens zu beeindrucken, produktiv anzustecken. Sie fand in ihrer so schweren Lage noch zu einer Dankbarkeit, dass sie noch leben darf. Als sie dann in unsere Reha-Klinik kam, fiel sie durch ihr hilfsbereites Wesen und ihre Freundlichkeit auf. Sie, die alte Dame mit amputierten Beinen, tröstete andere und machte im Rollstuhl Besorgungen für sie. In der Klinik lernte sie dann mit Prothesen und Krücken die 80-Jährige gehen und fiel immer wieder durch ihre Dankbarkeit auf. Als ich dann einmal mit ihr ein menschlich-religiöses Gespräch hatte und sie nach der Quelle ihrer Kraft fragte, sagte sie zu mir, dem Berufschristen: "Aber Herr Pater, ich bete jeden Tag zu meinem Herrgott." Na, ich bete auch jeden Tag zu mir, zum Herrgott, dachte ich mir. Aber sie betet anscheinend anders. Nicht vorwurfsvoll, warum habe ich das erleiden müssen, sondern die Frau fand durch ihren Herrgott, und den möchte ich auch kennenlernen, diesen Herrgott, zu dieser inneren Quelle der Kraft, der Schönheit, des Heilseins. Meine Damen und Herren, Schwestern und Brüder, beten macht schön. Und zwar von innen heraus, möchte ich sagen. Echtes Beten, nicht das Runterleiern von Gebeten oder das Absolvieren von irgendwelchen Glaubensbildern, die einen unheil und unfrei machen, sondern die Begegnung mit dem befreienden Gott. Eine innere Beziehung zum Herrgott macht innerlich und dann auch äußerlich schön. Merken Sie, wenn wir auf diese alte Frau schauen, wie viel Kraft aus einem echten Glauben und der Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu blicken, erwachsen kann? Diese Kraft möchte ich auch haben. Das Beispiel dieser Frau aus der Reha-Klinik lässt mich nicht los. Sie ist ein Beispiel dafür, dass echter Glaube mit großem Vertrauen ins Leben zu tun hat, dass er zum Leben hilft und dass Menschen über Generationen hinweg füreinander durch produktive Ansteckung einander Hilfe werden können. Wir sind aufeinander angewiesen, wir können einander helfen, mehr oder mehr, mehr und mehr zum Mensch zu werden. Und wir dürfen die Hilfen und Angebote anderer bei der Suche nach Glück und Sinn annehmen. Dazu eine kleine Fabel des arabischen Mystikers Saadi. Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie das Tier dennoch überleben konnte. Dann sah er einen Tiger mit einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest. Am nächsten Tag ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und sagte zu sich: Auch ich werde mich in einer Ecke ausruhen und dem Herrn voll vertrauen, und er wird mich mit allem Nötigen versorgen. Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah, und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme hörte: Du da auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Vorbild. So kroch der Mann wieder aus seiner Ecke hervor. Auf der Straße traf er ein kleines frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Er wurde zornig und sagte zu Gott: Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts dagegen? Eine Zeit lang sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwortete er ganz plötzlich: Ich habe wohl etwas dagegen getan. Ich habe dich geschaffen. Schwestern und Brüder, es kommt also darauf an, sein Vertrauen auf Gott richtig an- und einzusetzen und genau herauszuhorchen, welchen Sinn er für einen gemeint hat und welche Vorbilder man sich im Leben nehmen soll. Diese Fabel zentriert sich um den Mann, weil er seinen sinnhaften Platz noch nicht gefunden hat. Er hat, wie so viele Menschen, die Augen noch nicht offen für die Wahrheit. Was für eine Wahrheit! Es geht um das Geben, das sich einbringen, das sich engagieren, um das jedem von uns in Eigenverantwortung abverlangte und aufgetragene. Der logotherapeutische Anspruch von Viktor Emil Frankl und seiner Schule lautet: Frag nicht, was man mit dir getan hat. Frag nicht, was jemand für dich tun wird. Frag lieber, was du selber tun kannst. Frag dich, welche Antwort du geben kannst. Hadere nicht mit den Missgeschicken der Welt, mit Gott oder dem Schicksal. Es ist etwas Entscheidendes dagegen getan worden. Du bist geschaffen worden. Komm aus deiner Ecke, in der dein Leben inhaltslos und leer verläuft und du dich langsam dem seelischen Tode näherst. Übernimm das Deine und du wirst innerlich gesunden und schön werden. Und solltest du einmal in Not geraten, fürchte dich nicht. Es ist auch schon einer erschaffen worden, der dir in den Weg gestellt ist, wenn du ihn wirklich brauchst. Wer also einerseits darauf vertrauen lernt, dass hinter allem sich ein Sinn verbirgt und andererseits bereit ist, sich immer wieder neu weiterzuentwickeln, der wird den Sinn seines Lebens finden, er wird reifen und dabei schön werden, auch wenn er faltig wird. Denn es ist wichtig, dass du ganz wirst. Deswegen am Ende ganz werden, im Sinne von Körper, Seele und Geist in ein Ganzes bringen, was letztlich durch Gott geschieht. Ein Gedicht von Max Feigenwinter, und damit schließe ich diesen Impuls ab. Wenn du ganz bist, ganz und gar versuchst zu sein, was du sein kannst, dann strahlst du, dann geht Licht und Wärme von dir aus, dann wirkst du. Wenn du ganz bist, kommen Menschen auf dich zu. Sie freuen sich in deiner Nähe, empfinden sich neu, nehmen einander wesentlich wahr, sehen von Nebensächlichkeiten ab, von Alter und Reichtum, von Herkunft und Titeln. Wenn du ganz bist, schaffst du neue Welt, neue Möglichkeiten, geerdeten Himmel, himmlische Erde und findest zum Sinn deines Lebens und wirst schön. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Dankeschön auch an Pater Christoph Kreitmeier für seine Gedanken zum Thema wahre Schönheit kommt von innen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun Fragen stellen möchten an Pater Christoph, wenn Sie vielleicht Fragen haben dazu, wie ich empfinde mich überhaupt nicht als schön, was kann ich denn tun, damit ich mehr Selbstbewusstsein erlange, ist äußere Schönheit denn gar nichts wert? Wenn Sie solche Fragen oder Zweifel haben, Ihre Anrufe sind uns willkommen, 089 517 008 008. Oder Sie rufen an und erzählen uns, wen Sie als schön empfinden, was macht für Sie die Ausstrahlung aus, dass ein Mensch schön ist. 089 517 008 008 ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt in dieser Lebenshilfesendung erreichen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Franziskaner, Seelsorger, Therapeut, Buchautor und wir sprechen mit ihm über das Thema Wahre Schönheit kommt von innen. Ich begrüße in dieser Sendung zugeschaltet aus Niedersachsen Frau Stenzel. Grüß Sie Gott, Frau Stenzel.
Ja, hallo. Ich wollte mich gerne bei Herrn Kreitmeier herzlich bedanken für den Vortrag. Ich möchte nur kurz und bündig das machen. Also das war wirklich überwältigend und ich bin richtig beeindruckt. Und es freut mich sehr, weil man muss den Menschen auch sehr Mut machen. Und also das war einfach toll. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Stenzel, für Ihre positive Rückmeldung. Alles Gute nach Niedersachsen und wir kommen nun ins Rheinland. Von dort ruft uns Frau Albers an. Grüß Sie, Frau Albers.
Ja, grüß Gott. Ich schließe mich der Vorsprecherin an. Es hat mich auch sehr beglückt, Ihr Vortrag. Ich habe allerdings noch eine Frage. Der Emanuel Viktor Frankl, der wird so wenig, aus meiner Sicht, so wenig in unsere medizinischen Überlegungen mit einbezogen. Er war ja offensichtlich, ich glaube, Logotherapeut. Und ich finde ganz, ganz wichtig, was er alles sagt. Ich habe jetzt leider das nicht mitschreiben können. Ich würde mich freuen, wenn Sie darüber noch einen Titel angeben könnten, wie man an ihn kommt und vor allen Dingen auch in für Beratung von Menschen, die in der Psychotherapie alle weiter kleiner werden statt reicher. Da wünschte ich mir den Zugang zu dem Frankl und auch zu dem C.G. Jung. Das sind Richtungen, die mit unserem christlichen Verständnis kompatibel sind, während unsere Psychotherapie im Allgemeinen sich an anderen orientiert. Ich habe selber darunter gelitten und erkenne jetzt, dass wir uns spezialisieren müssen auf diese Freunde des christlichen Menschenbildes.
Sie sprechen da, glaube ich, mit dem Richtigen. Pater Christoph Kreitmeier ist ausgebildeter Logotherapeut und Viktor Frankl, ja.
Da haben Sie jetzt ein großes Fass aufgemacht. Also dazu gibt es ganze Bibliotheken. Zu Viktor Emil Frankl, also nicht Emanuel, Viktor Emil Frankl und Carl Gustav Jung. Beide sind, wie Sie richtig sagen, mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus echter therapeutischer Arbeit, auch in der Seelsorge, weil gerade beide auch die Tür zur Transzendenz, also zum Glauben, offen halten. Bücher. Also Sie tun am besten, wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, ich spreche jetzt nicht nur Sie an, sondern alle Hörerinnen und Hörer, dann gehen Sie zu einer Buchhandlung und lassen eingeben Viktor E. Frankl, Frankl F-R-A-N-K-L, ohne E, Frankl, und dann wird der Computer ganz viel ausspucken. wunderbare und wichtige Bücher. Eine zweite Autorin ist Elisabeth Lukas. Das war seine Hauptschülerin, also die hat einige Schüler gehabt, die er ausgebildet hat. In der ersten Generation war das Elisabeth Lukas. Auch da fragen Sie das Internet oder die Buchhändler. Es gibt auch mehrere logotherapeutische Gesellschaften. Ich gehöre zu der Deutschen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, DGLE. Und da können Sie im Internet das auch eingeben. Und da finden Sie dann auch ein Verzeichnis, das wollten Sie auch wissen, ein Verzeichnis der logotherapeutisch ausgebildeten Menschen in ganz Deutschland. Da bin ich auch auf der Liste.
Ja, darf ich noch fragen, geht das auch schon, gibt es auch schon Kliniken, die damit arbeiten? Oder?
Ja, gibt es. Sie können das alles bei der DGLE anfragen.
Und noch eine ganz kleine selbsterlebte Anekdote. Mein 5-jähriger Sohn damals vor 32 Jahren sagte, als er im Kindergarten war, Mama, es kommt nicht darauf an, wie die Menschen von außen aussehen, sondern wie sie von innen sind.
So, schau mal hin.
Das erinnerte mich an Ihr Zitat von irgendeinem wichtigen Menschen, der das auch gesagt hat, ja? Oder Sie jetzt ja auch, der Vortrag ging darüber.
Kindermund.
Das kann schon ein Kind erkennen.
Kindermund tut manchmal Wahrheit kund. Jawohl, super.
Vielen Dank für alles.
Bitte. Dankeschön, Frau Albers. Auch im Programm von Radio Horeb hat Logotherapie ihren Platz.
Ja.
Nämlich zum Beispiel auch Frau Dr. Lukas ist auch bei uns als regelmäßige Referentin, genauso wie Sie.
Oder
Vater
die Peggy.
Christoph. Genau.
Die Peggy Paquet.
Peggy Paquet auch, genau. Also eine wichtige Therapieweise, die wir auch im Programm stark berücksichtigen. Danke, Frau Albers, dass Sie uns angerufen haben. Und Herr Schenk ist nun der nächste Hörer, der uns anruft, und zwar aus der Nähe von Köln. Ich grüße Sie, Herr Schenk.
Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich, und schönen guten Tag, Pater Breitmeier. Die Vorrednerin hat schon angedeutet, was der kleine Junge sagte. Viele Leute sagen von außen hui und von innen früh.
Ja, genau.
Ja, das ist so ein Sprichwort.
Mhm.
Ein anderes Sprichwort ist, was Sie eben erwähnt haben, wenn einer stirbt, wird in der Verwandtschaft meistens ein anderer geboren. So nach dem Motto, Gott hat wieder für uns gesorgt.
Mhm.
So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Das Gesamte ist richtig, das Innere finde ich toll. Und ich kann auch Beispiele sagen, zwar aus einem, ich bin Krankenpfleger, dass also ich in einem Haus gearbeitet habe, wo viele alte Menschen waren. In 3 Jahren ist nur ein einziger gestorben. Ich habe also mit denen viel geplaudert auch und so weiter und so fort. Und sie halt nicht angesprochen. Und ein halbes Jahr nach meinem Rentendasein sind innerhalb von der Zeit 7 oder 8 Menschen verstorben.
Mhm.
Also ich führe es darauf, und die haben auch immer nach mir gefragt, dann kommt der Hermann wieder arbeiten.
Hm.
Ja, ich denke schon, dass da irgendwo eine Verbindung ist.
Schön.
Ja, das wollte ich mal zugeben.
Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Schenk. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können in dieser Sendung zum Thema Wahre Schönheit kommt von Ihnen. Pater Christoph, jetzt ist es ja so, dass wir das ja im Grunde auch als Christen, wenn jemand ein gläubiger Christ ist, weiß, dass eben wir vor Gott eigentlich alle schön sind. Gott macht keine Fehler, hat eine Freundin von mir einmal gesagt, die körperbehindert ist und dadurch auch eine gelähmte Gesichtshälfte hat.
Oh, ja.
Und genau, und sicher nicht immer in die Schönheitskategorien dieser Welt hineinpasst.
Nein.
Auf der anderen Seite merke ich gerade bei so Menschen wie ihr auch, dass das manchmal einfach schwer ist, wenn man in so einem Umfeld ist und einfach übersehen wird, wenn man vielleicht klein ist und ein bisschen krumm und nicht so ganz eben in die Schönheitsideale hineinpasst, dass das verunsichert.
Ja.
Man sich vielleicht einfach unwohl fühlt, wenn man unsicher ist und man weiß im Endeffekt, die anderen nehmen mich überhaupt nicht wahr oder werden ein bisschen mitleidig.
Es gibt ja wirklich, wirklich hässliche Menschen. Also was Sie gesagt haben, ist ein weiteres Problem. Der Christ weiß, ja, genau. Der Christ weiß. Der Christ der heutige Christ und vor allem der westlich orientierte Christ. Ich war im Januar 3,5 Wochen in Indien und habe das asiatische Gesicht von Glauben kennengelernt. Der westliche Christ weiß immer alles. Also das ist der Kopfchrist. Wenn wir das nicht innerlich fühlen, Glaube kommt nicht vom Wissen. Schon auch, das muss reflektiert werden, aber Glaube kommt von Hören. Glaube kommt von nach innen ins Herz hören. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das heißt, wenn wir unseren Glauben nur vom Kopf her, das Fürwahrhalten von irgendwelchen dogmatischen Glaubenssätzen und was auch immer, ja, das wird uns nicht trösten. Das wird uns auch keine Kraft geben. Sondern Gott in meinem Inneren erkennen und das Ebenbild Gottes im Anderen erkennen, vor allem im Leidenden, im Geschundenen. Wissen Sie, ich übe mich darin. Ich bin genauso wie jeder andere. Ich übe mich darin, denn auch ich schaue immer zuerst auf den Augenschein. Und da habe ich manchmal wirklich schlimme Gesichter von mir und hässliche Menschen und so weiter, die abstoßen. Aber das sind, da muss ich als Christ und als Pater und als Mensch und überhaupt den zweiten Blick lernen. Und ich bin dabei und er schaut nach innen und ich habe bis jetzt fast immer das Schöne entdeckt. Hm. Und wenn ich das entdecke, dann wecke ich es.
Und wie ist das, wenn man selber betroffen ist? Gibt es da eine Weise, sich, ja, man merkt auch, ich fühle mich einfach immer noch unsicher, wenn ich unter natürlich großen Menschenmengen bin und fühle mich nicht wohl, weil ich mich eigentlich in meiner Haut doch nicht wohl fühle. Was kann ich dann tun?
Also solch einem Menschen wünsche ich zwei Sachen. Wenn er das Glück hat, dass er gläubig ist, dann hat er es noch leichter. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer Stephen Hawking kennen. Das ist der schwerstgelähmte Astrowissenschaftler, Astrophysiker, der uns das Weltall erklärt. Der Mann ist ein Gnom, ein Krüppel, ein hässlicher Mensch in einem Rollstuhl und erklärt uns mit seiner Supergescheitheit die Welt und das Weltall. Warum erwähne ich das? Der Mann wird von seiner Frau geliebt. Also das wünsche ich demjenigen, der immer hadert mit seinem Aussehen, dass er vielleicht doch jemanden findet, der ihn liebt. Also ich wünsche jemanden die Erfahrung des Geliebtseins. Jetzt ist das aber meistens nicht der Fall. Dann wünsche ich, und wenn das der Fall ist, dass er gläubig ist, dass er durch Meditation, durch wirkliche tiefere Exerzitien den Gott kennenlernt, der in seiner Tiefe wohnt. Dann ist nämlich die Liebe erfahrbar. Und wenn ich mich geliebt fühle, egal wer ich bin und wie ich ausschaue, dann brauche ich das Lob und die Meinung anderer nicht mehr.
Das heißt, sich da einfach auch rein versenken.
Also ja, genau, versenken. Wissen. Nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen, mit dem Üben. Und irgendwann, und auch drum beten. Beten macht schön. Auch drum beten, dann wird derjenige diesen inneren Kern finden, in dem Gott wohnt. Die Theresia von Avila sagt, die innerste Stube in der Seelenburg. Meister Eckhart sagt, das Seelenfünklein, dort wohnt Gott und macht uns von innen raus schön.
Ich danke Ihnen für diese Tipps. Vielleicht kann das jeder von uns auch mal ins Herz nehmen und sich fragen, auch wie betrachte ich denn, kann ich wirklich auch Gottes ganze Liebe zu mir in mir fühlen, spüren, kann ich mich da hineinversenken, auch in die entsprechenden Bibelverse, die mir das zusagen, wenn ich keinen Menschen habe, dass nicht das Glück habe, dass andere Menschen ganz mir das zusprechen. Ich begrüße nun Frau Köller, sie ruft uns aus Griesstedt am Inn ein. Grüß Sie, Frau Köller, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Pater Christoph, und zwar habe ich folgende Frage. Ich beobachte mehr und mehr, dass sich junge Leute oder auch nicht mehr ganz so junge, ich sage es jetzt mal salopp, so schrecklich herrichten. Sie haben vorher gesagt, also man soll sie mit Schönheit umgeben. Und ich denke früher mal, dass mehr, dass junge Leute versucht haben, sich schön zu machen. Und jetzt, also ich stehe viel vor der Schule, wenn ich auf meine Kinder warte, das ist manchmal entsetzlich, wie sich junge Leute herrichten. Also die von den Haaren oder die Lippen schwarz anmalen oder grässlich anziehen. Ich meine, man kann zwar über Geschmack streiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich schön finden. Oder auch die Musik zum Beispiel. auch da kann man über Geschmack streiten, aber dass dieses Heavy Metal oder wie das alles heißt, dass das schön sein soll oder dass das jemand schön findet, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Phänomen irgendwie erklären können.
Ich möchte als Mutter vielleicht auch noch ganz kurz den Beitrag von, fängt ja eigentlich schon im Kindergartenalter an, wenn man da die Industrie schaut, die auf die Kinder einstürzt, dann sind das oft fürchterlich hässliche Gestalten, monsterartige Dinosaurier mit gefletschten Zähnen auf dem T-Shirt eines Dreijährigen. Da fragt man sich schon, wo kommt das her?
Also, zu Ihrer Frage, für die ich mich herzlich bedanke, die fehlt bei mich und jetzt haben Sie es gebracht, super. Danke fürs Mitspüren und Mitdenken und für die Ergänzung von Ihnen, Frau Fröhlich. Zuerst zu Ihnen, Frau Fröhlich. Ich kenne viele junge Mütter und Eltern, die zurückgreifen auf tragfähigere Sendungen, die wir als Kinder noch erlebt haben, also Pippi Langstrumpf, Nils Holgersen, Michel aus Löhneberger, die Biene Maja und so weiter und so fort. Das waren wirklich noch pädagogisch oder die Rappelkiste oder Klicklauf auf Klavitterbus oder was auch immer. Die laufen nicht mehr auf Kika und auf anderen Kindersendern. Es gibt dort wirklich unendlich viel Schrott bis hin dann eben zu dieser T-Shirt-Industrie und was auch immer. Wenn Sie verantwortungsvolle Eltern sein wollen oder auch die Omas und Opas, diese ganzen Sendungen, die ich genannt habe und noch viel mehr, sind alle im Internet auf YouTube oder Sie können sie als DVDs sich besorgen und den Kindern wirklich Nahrung geben. Ich merke das, ich bin jetzt 52, wie mich diese Kindersendungen damals geprägt haben. Der Willi und die Biene Maja und lauter so Sachen. Heute, das kannst du kaum ertragen, was da gezeigt wird. Also man kann sich abhelfen, indem man diese Sachen sich besorgt. Es gibt sie noch, besorgen sie sich. Jetzt zu der Dame mit diesem schrecklichen Aussehen teilweise. Das Phänomen ist ja noch weiter zu fassen. Früher hatten nur Knackis, also Leute, die im Knast waren, diese Tattoos und Tätowierungen und was weiß ich, das war ein Zeichen, dass jemand quasi aus der Szene ist. Heute ist das gang und gäbe. Die Leute haben Tattoos all überall, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wo überall an ihrem Körper. Sie lassen sich Piercings machen bis zum geht nicht mehr und dann noch das Aussehen, was sie angedeutet haben. Dahinter steht mehr, das muss man tiefer anschauen. Also die Jugendlichen, die Sie angesprochen haben, das gehört zu der Phase des Jugendalters. Ich bin nicht mehr Kind und noch nicht Erwachsener. Ich bin irgendwo im Niemandsland. Die grenzen sich, das wäre jetzt ein weiteres, ein ganz eigener Vortrag, die grenzen sich durch bewusste Hässlichkeit gezielt ab und damit pervertiert das Ganze. Diese bewusste Hässlichkeit wird heute zur Mode und zur Schönheit erklärt. Das heißt, dahinter verbirgt sich auch Protestverhalten. Das aber, da sind die leider dann auch wieder aufgesessen, von der Modeindustrie natürlich dann verkauft und vermarktet wird. Also dahinter steht immer Kommerz.
Also auf der einen Seite.
So dazwischen war. Aber früher haben sich die doch, also was ich meine, gedacht, das ist, dass man sich einfach schön macht in dem Alter.
Aber es ist eine andere, es ist eine Protesthaltung. Es war also früher waren es die Punker, dann war es die No Bock und No Future und was weiß ich. Es gibt da verschiedene Dinge, die gehören zu dem Jugendalter bis hin zu der Musik. Aber ich kenne einen promovierten Soziologen, der über die tieferen Inhalte von Heavy Metal, sogar religiöse Inhalte von Heavy Metal, eine Doktorarbeit geschrieben hat. Mhm. Also man muss oft auch da den tieferen Blick haben.
Mhm. Vielleicht sagen dann die jungen Leute auch aber, zum Beispiel, wenn es die Oma sich beschwert, sagt aber Oma, ich finde das halt schön.
Mhm. Ja, ja.
Ja, manchmal denke ich, der Geschmack ändert sich auch, aber manches finde ich einfach nicht schön. Aber
ja, bitte vielleicht. Bleiben Sie mal grundsätzlich bei Ihrer Empfindung. Ich denke, Sie liegen da nicht so falsch.
Gut, danke sehr für Ihre Antwort.
Adieu.
Danke,
Frau Köller, ganz herzlich. Sie hat wahrscheinlich das Stöhnen in Worte gebracht, das viele aus der älteren oder auch nicht mal gar nicht wirklich unbedingt älteren Generation empfinden, wenn sie so die Modewellen beobachten, die so über unsere Jugend hinweg schwappen. Und dann manchmal auch, Sie sagen, dass mit den Tätowierungen ist es so, dass das halt dann auch bleibende Folgen hat. Da zieht man sich einfach nicht mal irgendwann eine Hose an, die einem halt über die Knie rutscht, sondern das Ding ist dann drin. Ne? Genau. Aber wie gesagt, über was man als schön empfindet, kann man diskutieren. Aber Pater Christoph, Sie haben ja gesagt, das ist auch die Frage, wovon wir uns prägen lassen. Also was prägt mein Empfinden auch? Es ist ja so, dass wenn ich etwas, wie ich mich kleide, wie ich mich nach außen gebe, drückt ja auch irgendetwas von mir aus. Ich habe schon öfter von Männern gehört, die sagen, auch gerade mit dem Blick auf Frauen, dass sie sagen, ihr müsst alle gar keine Mannequins sein. Ihr rennt dem falschen Schönheitsideal hinterher. Ein Mann empfindet eine Frau als schön, die in einer gesunden Weise selbstbewusst ist, die kleine Schönheitsmarke nicht versteckt, sondern integriert irgendwie. Und sie wirkt allein schön durch die Art, wie sie schaut, wie sie sich bewegt, irgendwie in ihrem Körper sich wohlfühlt.
Damit sind wir wieder beim Thema, Frau Fröhlich. Wahre Schönheit kommt von innen. Das heißt, nicht durch das ganze Äußere, sondern wenn die Frau in sich zu Hause ist, wenn sie zu sich steht und sich selbst liebt, dann strahlt sie das aus und dann werden die Männer kommen wie die Motten an das Licht.
Genau, das ist das, was oft Männer, hört man immer wieder, dass das von den Männern weitergegeben wird, auch an ihre eigenen Frauen. Ich würde dich vielleicht schön finden, wenn du dir nicht die ältesten Lumpen anziehen würdest, vor lauter Verzweiflung darüber, dass du ein paar Pfund zu viel am Leib hast.
Ja, ja, genau.
Aber umgekehrt ist es ja auch so, dass es immer noch das äußere Schönheitsideal, das, was wir in dieser Sendung angeschaut haben, geht ja noch einmal eine Etage tiefer sozusagen.
Ich würde ganz gerne noch zu diesen äußeren Lumpen was sagen. Dazu fällt mir der Jürgen von der Lippe ein. Das ist ein sehr beißender Kabarettist, der mit Vorsicht zu genießen ist. Aber der wurde ja auch, je älter er wurde, ist ein großer Kirchenkritiker, aber trotzdem macht er gute Sachen. Der wurde immer korpulenter. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht solche komischen Lumpen angezogen, sondern er hat das mit Hawaii-Hemden kaschiert. Also er hat große Hawaii-Hemden, die dann quasi nicht in die Hose gesteckt werden, sondern drunter fallen. Damit hat man nicht so wahrgenommen, dass er ganz schön fett ist. Also man kann das nicht nur mit Lumpen machen, sondern auch mit Hawaii-Hemden.
Ja, also es irgendwie integrieren in den Look, das hat ist ja dann vielleicht das Beispiel, genau. Aber das ist auch so, das hat mich auch mal nachdenklich gemacht, dass in, auch mal von... Ich glaube, bei Familienexerzitien oder so immer wieder auch manchen Strömungen gesagt wird, ja, die Frau gefragt wird, wo ziehst du dich denn jetzt eigentlich schön an? Kann das sein, dass du zu Hause immer nur im Jogginghemd, Jogginganzug rumläufst oder in irgendwelchen Sachen, die löchrig sind und erst wenn du rausgehst, dann putzt du dich heraus? Ja, wundere dich doch nicht, was strahlst du aus mit dem, wie du dich umgibst?
Ja,
auch auf deine Familie, deine Kinder, deinen Mann.
Aber auch das ist mir dann fast noch lieber, als wenn die daheim mit diesem Joggingzeug rumläuft und dann auch nach draußen geht mit diesem Joggingzeug. Ist Ihnen da schon aufgefallen, Frau Fröhlich? Die ganze Anziehkultur hat sich verändert. Mhm. Gehen Sie einkaufen. Es ist zum Erbrechen, was man da sehen muss. Und leider auch schon in unseren Sonntagsgottesdiensten. Mhm. Früher haben die Menschen sich bewusst den sogenannten Sonntagsstaat angezogen, um herauszuputzen. Heute ist ein Tag des Herrn, heute ist was Besonderes. Heute, was man da in unseren Kirchen sieht, ich kann nur den Kopf schütteln.
Jetzt müssen wir aber doch nochmal nachfragen, Pater Christoph. Sie haben ja gesagt, wahre Schönheit kommt von innen. Das heißt eigentlich... würde einem vielleicht dann auch entgegengeschleudert, wenn man das sagt, ja, eigentlich müsste das doch egal sein. Eigentlich muss ich mich doch einfach nur wohlfühlen. Warum drückt es denn dennoch etwas aus, wie wir uns anziehen, wie wir unser Haus einrichten, ob wir nun Blumen auf der Terrasse haben oder nicht? Warum hat der Mensch dennoch irgendwie dieses Bedürfnis, dann auch Schönes zu sehen?
Ja, weil... gute Frage, weil der Mensch immer von alleine nach unten fällt. Das heißt, wir müssen immer wieder hoch ansetzen. Das macht die Kirche seit 2000 Jahren mit ihren Tugenden und Werten. Wir müssen immer weit oben ansetzen, weil der Mensch von alleine runterfällt. Das heißt, wenn er sich, das hatte ich im Vortrag auch schon erwähnt, geben Sie sich immer wieder Schönes, geben Sie sich Kunst, geben Sie sich Literatur, geben Sie sich Musik, gehen Sie, wann waren Sie das letzte Mal in einem Museum? Ich werde das am Sonntag machen. Sonntagnachmittag werde ich in ein Museum gehen mit einem Freund und werde mir da wieder bestimmte schöne Dinge anschauen. Ich muss mich mit Gesundem, mit Heilem, mit Schönem nähren, weil wir immer wieder durch inneres und äußeres Störfeuer in den Schmutz gezogen werden.
Das heißt, kann man so sagen, wahre Schönheit kommt von innen, strahlt aus der Seele heraus, aber, und damit wären wir wieder bei den Dinos, die den Kleinkindern in den Filmen ständig gezeigt werden, womit füttere ich meine Seele denn? Was wirkt auf meine Seele ein?
Bingo.
Und was strahlt sie dadurch auch wiederum aus?
Bingo, super, rein und raus, ganz genau. Es ist ein Kreislauf. Ich bin jetzt im Körperlichen nicht der, also der Mensch, das hat Thomas Hobbes gesagt, ein Philosoph, der Mensch ist, was er ist, das stimmt nicht. Aber es ist was dran. Also wenn ich permanent mich von Schweinefleisch ernähre, dann sieht man das den Menschen an. Wenn ich ein permanenter Vegetarier bin, dann sieht man das den Menschen an. Und so ähnlich ist es auch, noch mehr ist es auch mit dem Seelischen. Das, womit ich meine Seele nähere, das muss dringend wieder neu erkannt werden, dass wir unserer Seele Schönes geben müssen als Nahrung, damit sie selber wieder schön wird. Sie ist im Kern, ist sie unheilbar schön. Das ist wunderbar. Aber sie wird überlagert, das nennt die Kirche dann Sünde und so weiter, überlagert von so Krusten. Also dass sie dann von innen heraus wieder leuchten kann und es wirkt dann wieder nach außen und das ist so ein vice versa Prozess.
Jetzt können wir den Bogen wieder zurückschlagen zur Mutter Teresa, die am Anfang der Sendung mal Thema war. Mein Mann hat nämlich irgendwann mal gesagt, auf die Bemerkung hin, ja, sie strahlt hat eine Schönheit ausgestrahlt von innen. Und da hat er gesagt, ja, sie hat sich aber auch guck dir die Mutter Teresa-Schwestern an, sie haben nicht nur die leuchtenden Augen, sondern sie haben auch dieses wunderschöne Gewand an, mit dem Weiß, mit den blauen Streifen. Das ist alles ganz harmonisch.
Ganz genau. Wobei das ein ganz einfacher Sari ist. Also ich war ja, wie gesagt, in Indien jetzt und da gibt es Saris. Da haut es dann Vogeln aus, auf gut Bayerisch gesagt. Das ist einfach nur faszinierend, was es da für Stoffe gibt und so weiter. Denn ihr Stoff ist ganz stinknormales, sehr billige Baumwolle und so weiter. Aber trotzdem, es ist irgendwie dieses Blau-Weiß, marianische Farbe und so weiter, ist sehr schlicht, aber schön.
Und dann spannen wir den Bogen noch weiter wieder zu unserem Herrn und schauen in den Garten hinaus, jetzt in diesem Frühsommer, wo so alles blüht und prächtig ist. Auch Gott macht es ja eigentlich so. Er gibt uns das ja eigentlich auch, womit wir unsere Seele nähren können und hat den Mensch auch zur Schönheit hingeschaffen. Ich habe mal gehört, das hebräische Wort Tov für gut ist auch gleichzeitig schön. Stimmt das?
Ja, stimmt.
Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass wir, wenn wir das Gute suchen, auch uns nach dem Schönen wieder ausstrecken.
Das ist sehr gut, der Hinweis. Das kennt jeder, wenn er in den Bergen auf einem Gipfel ist, nicht wo da wieder alle möglichen Touris sind, sondern wo man wirklich Bergeinsamkeit erleben kann oder an einem einsamen Strand. Ein halber Tag und sie sind innerlich wieder aufgeräumt und schön. Und es war gut und es war schön, steht schon im Schöpfungsbericht im Buch Genesis.
Wahre Schönheit kommt von innen. Das war das Thema dieser Sendung mit Pater Christoph Kreitmeier. Vielen herzlichen Dank, Pater Christoph, dass Sie uns wieder Ihre wertvolle Zeit geschenkt haben, um uns dann nochmal dazu ermuntern, dass wir unsere Seele auch wieder mit Schönem nähren, damit sie auch wieder schön von innen strahlen kann. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Sendung bestellen möchten, einen Mitschnitt dieser Sendung, können Sie beim CD-Dienst einen Mitschnitt bekommen unter 08328 921 120 ist diese CD zu bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb oder Sie schauen bei Radio Horeb im Podcast Nacht unter www.horeb.org. horep.org, Podcast Lebenshilfe. Dort finden Sie in Kürze einen Mitschnitt dieser Sendung zum Nachhören, auch gerne zum Weiterempfehlen für andere. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche allen einen gesegneten Tag. Mein Name ist Gabi Fröhlich und wir bitten Pater Christoph noch um seinen Segen, dass wir den mitnehmen und auch unsere Seele mit diesem schönen Licht Gottes dann noch einmal durch diesen Segen bestrahlen lassen.
Und in Ihrem Namen, Frau Fröhlich, und in meinem Namen grüßen wir die Frau, die kranke Frau Böhler, die vielleicht zuhört.
Ja, sehr gerne.
Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohlweis zu erhalten, drum lasse ich ihn nur walten. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet. Lieber Gott, ich bitte dich, dass du dich immer mehr den Menschen offenbarst als der liebe Gott, als der, der uns im Inneren schön und heil werden lassen wird, will und wird. Gib den Menschen, die heute zugehört haben oder später diesen Vortrag hören, deinen Segen und deine Hilfe, dein Heilsein von innen heraus und bewahre sie vor dem Bösen und vor dem Dunklen, vor dem Schrott des Lebens. Lass sie immer wieder sich an Schönem aufrichten, das du bist. So segne nun alle der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.